Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist eine Vollblutschauspielerin, die uns mit in die Welt des Drehens nimmt und über einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben spricht. Herzlich willkommen, Jytte Merle Luisa Börnsen. Dein voller Name ist ja Jytte Merle Luisa Börnsen. Sprecht ihr zu Hause deinen Vornamen eigentlich dänisch oder deutsch aus? Also im Dänischen wäre das ja Jytte?
Ja, genau, im Dänischen ist es Jytte. Immer wenn ich nach Dänemark gehe, und ich habe auch Freunde in Dänemark, in Kopenhagen, dann werde ich das erste Mal so richtig ausgesprochen, Jytte. Und meine dänische Großmutter hat mich auch immer Jytte genannt. Aber ansonsten, meine Eltern haben auch Jytte gesagt, weil es sonst zu irritierend gewesen wäre für die anderen, weil es wurde immer so kommuniziert. Aber es war halt, Jytte ist halt in Deutschland tatsächlich nicht so häufig und nicht so geläufig. Also dachte man auch immer, vielleicht haben die sich verschrieben. Und dann, Jutta, Jette,
ja, Jette,
Jette war dann auch schon damit dabei. Ja,
ja. Ja, bei Jette wäre tatsächlich, hätte man sich verschrieben, ne? Das ist eh einfach ja, mit dem Y, genau, also hat einfach genau, nur jemand genau. Irgendwie, weiß ich nicht.
Immer wenn die Autokorrektur ist, dann ist auch häufig irgendwie liebe Jette und dann wusste ich schon, ah, okay, gut, Autokorrektur hat schon wieder das Jytte zu Jette gemacht, also kein Affront, ist alles okay. Mich schon dran gewöhnt.
Was ich so von dir weiß, lässt dich für mich jetzt rückblicken zumindest, lässt für mich den Schluss zu, dass du schon ganz früh eigentlich der Schauspielerei zugewandt warst. Aber bevor wir zu deiner schauspielerischen Laufbahn kommen, die du ja also mit 3 Jahren als Elefant gestartet hast im Robinson Club, dann mit 5 oder 6 Jahren als Statistin auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses dich dahin führte und mit 8 Jahren deine erste Sprechrolle da auch hattest. Aber vorweg eine Frage zu deiner Familie. Deine Mutter stand ja im Kellertheater auf der Bühne, wie du ja auch, vom 10. bis 15. Lebensjahr. Was hat deine Mutter denn beruflich gemacht?
Meine Mutter ist Ärztin. Ja. Meine Mutter ist in Lübeck zur Schule gegangen und hat dann später studiert, unter anderem auch in Göttingen studiert und hat Medizin studiert, auch als einzige und als erste quasi aus ihrer Familie. Sie kam oder kommt aus einer Familie, die damals aus Pommern geflohen ist und genau, und dass sie da ihr überhaupt ihr Abitur gemacht hat, war für die Familie schon so, boah, krass, Elke schafft das, Elke Börnsen heißt sie. Ja, und genau, sie ist Ärztin und hat eine große Leidenschaft fürs Theater. Sie ist sogar einmal zur Schauspielschule gegangen und hatte sich dort vorgestellt und wollte vorsprechen. Und dann hat man ihr, das war in den 60er Jahren, dann hat man ihr direkt am Eingang gesagt, so, ja, aber was machen Sie denn jetzt gerade zu dieser Zeit? Und dann sagt sie, naja, ich bin als Medizinstudentin eingeschrieben. Dann hat man gesagt, lassen Sie das mal mit der Schauspielerei, machen Sie lieber Ihr Medizinstudium, denn das ist eh, also, das taugt eh nichts. Also nicht Ihr Schauspiel taugt nichts, sondern es war einfach nicht so, quasi, man wollte ihr nahelegen, dass sie lieber studiert, als dass sie auf die Schauspielschule geht.
Das heißt, sie hat dann ihre Leidenschaft zum Hobby gemacht?
Ja.
Und dann hobbymäßig im Kellertheater, was es ja, ja immer noch gibt.
Seit 75 Jahren. Ja. Wir haben jetzt 75, ich bin ja auch immer noch Mitglied im Kellertheater Hamburg. 75 Jahre haben wir jetzt gefeiert.
Wie sind denn deine Erinnerungen an die Zeit im Kellertheater? Ich meine, 5 Jahre lang hast du da als Jugendliche mit agiert. Also hast du dann auch wirklich auf der Bühne gestanden oder
ja,
hast du
viel ja, bei ich habe auf der, also Mama hat uns dann immer mit zu den Proben auch genommen von ihren Stücken. Mein Bruder hat dort gespielt. Mein Bruder ist 4,5 Jahre älter als ich.
Und war er vor dir Statist am Schauspielhaus oder seid ihr zeitgleich? Vor
Nein, dir, ne? Das Lustige ist, er war wirklich vor mir Statist. Oh Gott, ich habe letztens das Programmheft gefunden vom 35. Mai. Am Schauspielhaus wurde es gespielt mit Rainer Strecker, auch als Konrad in der Hauptrolle. Und er hat dort die Rolle des Lehrers übernommen in der verkehrten Welt, wo die Kinder quasi die Erwachsenen sind und die Erwachsenen die Schüler sind. Und da hat mein Bruder halt mitgespielt. Und musste ich immer mitkommen, natürlich abends auch zu den Vorstellungen oder vormittags oder nachmittags. Ich ging noch nicht in die Schule, ich war ja noch im Kindergarten. Ich habe dort meinen ersten Liebesbrief dann gemalt an Rainer Strecker natürlich. Ich war total verliebt. Und ich habe da so lieben gelernt, das Theater. Und dann war klar, Mama, ich war ein sehr, sehr ruhiges Kind.
Ja, eher introvertiert.
Ich war sehr introvertiert, ganz ruhig. Mein Bruder hat wahnsinnig viel geredet und ich, Jutta, war eher immer so ein bisschen schüchterner. Aber sobald ich auf die Bühne gegangen bin, ob es jetzt im Keller-Theater war oder in einem Schauspielhaus dann mal auf die Bühne durfte, fing ich an, Faxen zu machen. Und Mama hat das gesehen und hat gesagt, okay, das scheint ja was zu sein, was sie irgendwie total mag oder was sie hilft, aus sich herauszukommen. Und dann hat sie das tatsächlich gefördert, niemals unter Druck gesetzt oder so. Hat immer gefragt, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Und dann, ja, es ist spielen, spielen, spielen. Das hat sich bis heute nicht gelegt. Dann hat sie halt auch im Schauspielhaus gefragt, ob ich nicht da mal vorsprechen darf. Und dann war das die Produktion Held des Tages, war für mich dann das Erste, wo ich dann auf der Bühne war. Da haben wir sogar eine Fernsehaufnahme gemacht. Ich musste ganz viel Eis essen, immer wieder. Auf Anschluss, ganz schrecklich. Also es ist ganz furchtbar. Capri-Eis bis heute. Also ich weiß nicht, ob man Capri-Eis sagen darf, aber es doch, war doch. Dieses orangene Eis.
Oh, Mas. Das verbindest du jetzt immer mit dem Schauspielhaus?
Ja, immer. Lustigerweise, mein Sohn liebt das Eis, weil so dieses Wassereis ist ganz simpel. Ne? Ich denke immer so, oh, okay.
Was macht dein Bruder beruflich? Ist der da in dem Schauspiel geblieben, in dem Bereich künstlerischen?
Er hatte auch ein ganz großes Talent. Also für mich war mein Bruder halt auch eigentlich für die Bühne gemacht. Aber er hat sich dann umentschieden, auch für ein Medizinstudium. Also er ist Mundkiefer-Gesichtschirurg. Sehr talentiert, sehr gut darin. Habe großen Respekt davor, was er schon alles getan hat. Nee, ihn hat es nach da verschlagen mehr.
Bist du denn auch noch ab und zu im Kellertheater vor Ort? Ich meine, du wohnst ja jetzt in Berlin, aber bist du auch, wenn du in Hamburg bist, manchmal da oder bleibt da gar keine Zeit mehr für?
Immer wenn ich irgendwie in der Nähe bin, versuche ich da vorbeizugucken und schau mal rein. Ich habe jetzt schon längere Zeit kein Stück mehr geguckt, aber wenn es sich ergibt, dann bin ich dort. Leider ergibt es sich relativ selten. Ich habe dort tatsächlich mal ein Stück die Proben gestaltet und inszeniert von Eine Sommernacht von David Craig. Habe ich dort mit zwei Schauspielern ganze Zeit lang geprobt auch. Das war wunderbar, dass ich das dort machen konnte. Aber jetzt auch schon über 12 Jahre her.
Oh ja.
Ja.
Gut, ich meine, zwei Kinder, Schauspielerin, Drehbuchautorin.
Und in Berlin stationiert.
Genau, ja. Dann bleibt natürlich auch immer nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ne? Mit 17 Jahren bist du dann an die Lee Strasberg, an das Lee Strasberg Institut, so heißt es ja richtig, ne?
Ja, das Lee Strasberg Theater Institut in New York, genau.
Also in welchem Jahr, das konnte ich mir jetzt total gut merken nach der Geschichte, die ich gehört habe, und zwar, dass du am 11. September in der Nähe des Empire State Buildings warst. Und dadurch die Einstürze der Towers mitbekommen hast.
Ja.
Das heißt, du warst ja blutjung mit 17, allein in New York. Also ich meine, am Tag des 11. September warst du ja Gott sei Dank nicht alleine.
Ich war nicht alleine, nee. Ich bin mit meinem Papa am 8. September angekommen und meine Mutter kam am 9. September nach. Oder am 10. September, nee, am 9. September. Und wir waren gemeinsam unterwegs quasi am 11. September. Und die wollten mich erstmal die ersten 2 Wochen dort begleiten in New York. Also ich wurde angenommen am Lee Strasberg Theater Institute, was damals irgendwie noch erschwinglich war. Ich hatte vorher viel Theater gespielt, am Schauspielhaus habe ich Schlachten gespielt, habe das ganze Geld auf mein Sparkonto gepackt und habe gesagt, davon finanziere ich mir die Schule. Und meine Eltern haben mich dann auch finanziell unterstützt, weil das Leben dort vor Ort ist ja auch kostet ja auch. Und dann wollten die sehen, wo ich unterkomme, weil wir nur so halb sicher eine Unterkunft für mich hatten. Und es war ja damals 2001 eine ganz andere Geschichte als heutzutage. Also du bist, du konntest keine Wohnung vor Ort irgendwie direkt finden, sondern du musstest dahin, musstest dir angucken, wo findest du eine. Ich bin auch erst bei entfernten Verwandten dann untergekommen. Später hatte ich dann meine eigene Wohnung und war dann alleine. Aber ich war sehr froh, dass meine Eltern da waren am 11. September. Ja.
Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, heutzutage mit Handy und man kann mal eben schnell anrufen. Ich meine, 2001 gab es ja die allerersten Handys, die waren aber noch so teuer. Also da es war ein kleines Vermögen, wenn man irgendwo angerufen hat. Internet war in seinen absoluten Anfängen.
Oh ja.
Also das war ja wirklich überhaupt nicht im Vergleich zu jetzt. Und bevor ich dir noch eine Frage zu New York stelle, nochmal die Frage oder erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam, weil jetzt sage ich so, ja, mit 17, New York, ist sie dahin, aber du bist zu der Zeit ja noch zur Schule gegangen und du hast danach auch in Deutschland noch dein Abitur gemacht, also es war ja mittendrin. Was war denn da der Deal mit deinen Eltern und wie kam es dann dazu, dass du in New York gelandet bist?
Ja, das war sehr süß. Mein Bruder hat so ein Auslandsjahr gemacht, ne? Der ist nach Amerika gegangen und meine Mama und mein Papa meinten, ich muss das auch machen. Und habe ich gesagt, oh Gott, ja, nee, aber ich möchte eigentlich möchte ich Spanisch lernen, ich möchte nach Mexiko. Und meine Eltern so, nein, Mexiko, auf gar keinen Fall, du gehst nicht nach Mexiko. Und ich so, okay, gut, dann gehe ich halt nicht nach Mexiko. Und dann war noch die Überlegung, gehe ich nach Neuseeland oder irgendwohin. Gott, was für ein Luxus, dass ich überhaupt das machen darf, ne? Ein Jahr Austausch. Und dann war das aber alles nicht so optimal. Gott, war ja auch alles viel komplizierter damals. Also du hattest irgendwelche Organisationen, die dir das dann angeboten haben als Paket und dann kommst du irgendwo unter und naja, egal. Ich habe dann gesagt, Mama, Papa, ganz ehrlich, ich spiele hier so viel Theater und ich liebe das so sehr. Lasst mich doch einfach meine Schule fertig machen. Ich gehe auf die Schauspielschule, basta. Und so war mein Plan. Meine Mutter so, nein, ich bestehe darauf, dass du das machst. Und dann hatte sie an meinem 16. Geburtstag diese Jux-Idee von ihrer Seite, meinte sie gar nicht ernst, geh doch dann auf die Schauspielschule nach New York, wenn du das unbedingt willst. Dann bist du zumindest im Ausland. Und dann, ich so, echt jetzt? Okay. Und meine Mutter, hä, was, wie jetzt? Und dann habe ich angefangen, eine Bewerbung zu schreiben und habe mich vorgestellt und habe Empfehlungsschreiben damals auch vom Dramaturgen Wilfried Schulz bekommen in Hamburg und von Luc Perceval, dem Regisseur. Und auch ich habe in der English Theatre AG gespielt, hatte quasi dann einen richtigen Batzen nach New York geschickt per Post, also ganz analog. Und habe dann ein paar Wochen, Monate später einen Brief bekommen, dass ich akzeptiert bin. Und meine Mutter musste sich erst mal hinsetzen, sonst wäre sie umgefallen. Die wusste dann nicht, was auf sie zukommt. Und ich dachte so, yay, super, klasse, hat ja geklappt. Und dann ging erst diese ganze Lawine los von organisieren. Und was machen wir? Und nein, meine Tochter in New York.
Um allein?
17, alleine, was habe ich da angestellt? Aber ich habe mir vielleicht auch glücklicherweise, naiverweise nichts dabei gedacht.
Wie war das denn? Ich meine, du hast ja da komplett erstmal bei entfernten Verwandten, aber dann später wirklich alleine gewohnt. Das heißt, mit 17 alleine. Das heißt, Wäsche waschen. Wahrscheinlich hattest du keine Waschmaschine zu Hause, sondern so ein Waschcenter.
Genau.
Dann, ne, dann hast du Essen kaufen, Essen machen, regelmäßig zum Unterricht gehen. Das ist ja sehr international. So, also das ist ja dieses Abenteuer teilen ja ganz viele mit einem aus unterschiedlichsten Ländern. Die erste Frage wäre für mich, hast du eigentlich noch mit irgendjemandem aus der Zeit Kontakt halten können?
Ja, ja, das ist echt irre. Also diese Zeit auch gerade mit dem 11. September, wo wir dann alle irgendwie so in der Schwebe waren und dachten so, was zur Hölle passiert hier gerade, hat uns doch ziemlich verbunden. Also ich habe immer noch Kontakt mit 2, 3 Personen von damals, unter anderem meine allerbeste Freundin in Kopenhagen, also eine meiner allerbesten Freundinnen, sind wir immer noch ganz eng.
Und die ist auch immer noch Schauspielerin? Hat die es auch weiter verfolgt?
Nein, die ist Anthropologin. Das ist lustig.
Aber die war an der Schauspielschule mit dir?
Ja.
Ah ja, okay. Spannende, auch eine spannende Entwicklung.
Ja.
Okay, das heißt, du saßt dort ein Jahr lang in Amerika, hast dann da Unterricht gehabt am Institut.
Fabian Stumm zum Beispiel, der auch jetzt gerade wahnsinnig erfolgreich ist mit seinen Filmen. Sad Jokes war jetzt der letzte Film, den er rausgebracht hat. Großartig. Mit Fabian war ich dort. Wir haben auch Rollenspiel zusammen gemacht. Also wir haben The Owl and the Pussycat zusammen gespielt. Das war sehr lustig. Aber mit Fabian habe ich auch noch Kontakt.
Und wie kann man sich dort die Ausbildung vorstellen? Also es ist ja ein Jahr in Anführungsstrichen nur. Mhm. Was für Kurse belegst du da? Hast du dann auch jetzt hier an Schauspielschulen Regie und sowas? Oder schnupperst du da rein? Oder hast du tatsächlich da nur Schauspiel?
Nee, man konnte, also in den Regiegang wäre ich nicht gekommen. Also da machen sie schon Unterschiede zwischen Regie und zwischen Schauspiel. Aber du konntest jetzt Schauspiel Camera Acting und dann konntest du Gesang natürlich zusätzlich, Skriptanalysen konntest du buchen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage noch da ist, aber vielleicht hat sich da nicht so wahnsinnig viel am System verändert. Aber das war total irre. Ich habe dann sogar noch zusätzlich außerhalb von dem Lee Strasberg Shakespeare-Unterricht genommen, weil ich total vernarrt war in Shakespeare.
Ja. Hast du denn auch an Castings in Amerika direkt teilgenommen? Hast du da auch Erfahrung sammeln können oder habt ihr da tatsächlich Schule und dann wieder zurück?
Irgendwie war es für mich total klar, dass ich nicht da bleibe. Also es ist, viele haben das halt auch gemacht. Und wenn du ein Jahr dort gewesen bist, konntest du so einen Working Permit bekommen für eine gewisse Zeit. Und das wollten halt viele. Und für mich war irgendwie total klar, der Deal war, ich gehe da ein Jahr hin, ich komme wieder zurück, ich mache mein Abitur. Und dann wollte ich immer auf die Ernst Busch und dann wollte ich Schauspiel, ich wollte ans Ensemble, ins Theater, basta. Das war so mein Wunsch, das war mein Plan. Es ist nicht ganz so gelaufen, aber was auch okay, auch okay war.
Das heißt, du kamst wieder. Hast du dann während des Abiturs auch weiter geschauspielert? Hattest du dann nebenbei weiter Jobs? Dann hat das Drehen da auch angefangen hier in Deutschland?
Ja, genau.
War das dann schon Bianca Wege zum Glück? Wann war das später?
Das kam nach dem Abitur. Also es ist halt, mein Plan ist halt nicht so aufgegangen mit der Hans Busch und so, weil ich nie dazu kam, dort vorzusprechen. Weil ich habe zweimal dieses Formular ausgefüllt, teilweise ausgefüllt und nie abgeschickt, weil immer was dazwischen kam. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich sagte, jetzt bin ich zu alt, jetzt mache ich es doch nicht mehr. Also ich habe während des Abiturs angefangen zu drehen, das erste Mal. Ich war total perplex, als dann die Regisseurin zu mir kam und sagte, könntest du für meinen Kinofilm vorsprechen? Ich so, was, wie Kinofilm, Film? Hä? Ach ja, das sind ja auch Schauspieler im Fernsehen. Ich war so naiv, ich kannte nur Theater, es war nur Theater, Theater. Und dann habe ich das Drehen kennengelernt, habe auch erst anfangs viel zu groß gespielt. Das war immer, Jutta, viel kleiner, viel kleiner, wie kleiner. Ich mache ja gar nichts. Genau, genau, mach gar nichts. Okay, langsam verstehe ich's. Und dann nach dem Abitur habe ich vorgesprochen in Berlin. Auch ganz naiverweise wurde ich damals von meiner Kinderagentur hingeschickt. Für Bianca Wege zum Glück. Und das war auch nur, weil ich nicht wusste, was das ist. Und es hieß, ja, da sind ganz viele Theaterschauspieler und das ist dann wie ein Ensemble. Und so hat man mir das quasi verkauft. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, gut, gehe ich hin, mache ich. Und dann wollten sie mich halt haben. Und dann habe ich dazu ja gesagt. Und das war eine Ausbildung für mich quasi bezahlt für Fernsehen und Film. Weil ich so viel darüber gelernt habe, wie ich mit der Kamera zu spielen habe, wie ich zu stehen habe, wie ich zu sprechen habe, was so die einzelnen Vorgänge sind. Ne? Damals hatten wir sogar noch Fuzzlecheck und sowas. Aber
was ist ein Fuzzlecheck? Also
ein Fuzzlecheck ist
Fuzzlecheck?
Ja, Fuzzlecheck ist, wenn du zu Ende gedreht hast und du nicht weißt, ob du jetzt noch weitermachst, aber du musst vorher die Linse prüfen, ob auf dem Film ein Fussel drauf ist. Weil wenn nämlich, es gibt so Ablagerungen manchmal, wenn so eine Rolle durchgeht, dann kann es passieren, dass sich so ein kleiner Streifen oder so ein kleiner Fussel halt dort direkt auf die Linse setzt. Und dann hast du die ganze Zeit einen Fussel auf dem Bild, den du nicht haben möchtest. Und nachdem dieser Fussel-Check heißt und okay, wir können weitermachen, dann wusstest du, ah, okay, wir müssen den Take nicht nochmal machen. So, ja. Wir hatten eigentlich meistens nur draußen Fusselcheck, weil wir da hatten wir Filmrollen. Es ist eine verrückte Zeit. Also diese analoge Zeit, die ich noch mitbekommen habe, auch als wir auf 35 mm gedreht haben und so, das ist ja heute alles nicht mehr der Fall. Da kannst du ja 20 Takes machen. Wir haben immer nur gezählt. Wir haben nur noch einen Take. Wir haben schon 3 Takes gemacht. Wir haben nur noch dieser, der muss jetzt wirklich sitzen, weil die Meter rollen durch. Die rasen da durch und wir haben nicht mehr so viele.
Das kostet alles Geld.
Und da hast dich ganz anders teilweise vorbereitet und warst sehr präzise in deinem Spiel und wusstest ganz genau, okay, der muss jetzt sitzen. Und dann waren alle auf Anspannung. Und wenn dann der Fussel drauf war, dachtest du nur so, ah nein.
Der beste Take mit Fussel.
Der beste Take mit Fussel. Ja, nee. Heutzutage könnte man den Fussel rausretuschieren.
Wenn es denn einen gäbe.
Wenn es einen gäbe.
Du hast da ja aber auch die, wie sagt man so schön bei Telenovelas, die Fließbandarbeit mitgekriegt, oder? Also das war doch schon recht Akkordarbeit.
Naja, ich war die Jüngste im Ensemble.
In deinem Ensemble war ja, also Tanja Wethorn hat ja die Hauptdarstellerin gespielt.
Genau. Nicola Ransom hat ja auch hier schon gespielt.
Die war ja auch dabei. Ja, Patrick Fichte, glaube ich, auch noch, ne? Irgendwie so.
Und wenn man aber die Jüngste im Ensemble ist, ist man eigentlich die Erste in der Maske und die Letzte, die gehen darf. Und es waren dann teilweise 6 Tage die Woche. Ich will gar nicht wissen, wie viele Überstunden ich theoretisch gemacht hätte. Wäre es nicht alles pauschal gewesen.
Und du hast dann alles in dich aufgesogen? Also hast du auch bei den anderen Takes zugeguckt und versucht zu lernen, was zu lernen gibt? Oder warst du da eher...
Nee, es war schon immer so. Ich bin wie so ein Schwamm. Ich saug dann auf und guck. Und ja, wenn die anderen gespielt haben, habe ich natürlich auch immer zugeguckt. Dann saß ich meistens so am Mischpult oder hinten. Im Studio hatten wir sogar parallel so mehrere Monitore. Und dann konnte man gleich auf verschiedenen Monitoren gucken. Und dann haben die auch teilweise schon grob zusammengeschnitten. Weil wir haben ja damals wirklich bei der Telenovela 42 Minuten am Tag gedreht. Das waren, ich glaube, 15 Minuten draußen und der Rest drinnen im Studio. Und das war echt, das war wirklich Akkordarbeit. Also da haben wir richtig, richtig rangeklotzt.
Hast du dann einen Vergleich zu jetzt? Wie das jetzt ist oder
Nee, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ich schätze mal, dass sich das nicht großartig geändert hat. Es sei denn, man hat die Qualität runtergeschraubt. Aber es ist so, ich glaube, es ist anders gar nicht machbar. Also wenn man eine gewisse Qualität haben möchte, so bei einer Weekly hat man so 10 Minuten, die man am Tag dreht. Also 10 Minuten Spielzeit, die man dann letzten Endes auf dem Monitor sieht, ne? Also wenn man sich das Produkt dann anguckt. So muss man sich es vorstellen. Bei anderen noch qualitativ höheren Produkten hast du dann 5 Minuten. Bei Kinofilmen sind es manchmal nur 3 Minuten, die du am Tag drehst. Oder 1,5 Minuten, je nachdem, wie actionreich die Sequenz ist. Ne?
Das heißt, gedrehtes Material gibt es mehrere Stunden und rausgenommen aus diesem Material werden dann 3 Minuten, x Minuten.
Ja, oder der Aufwand halt, das vorzubereiten, zu proben, zu drehen, dann die richtigen, dann und das zusammenzuschneiden. Also wenn wir einen Kinofilm drehen, dann haben wir meistens ganz viele Einstellungen, ob es jetzt ein Insert ist, was du insertierst, einfach nur das Wasserglas oder du hast halt die große, große, weite Aufnahme, dann hast du eine Halbtotale, dann gehst du ran und das machst du alles nur mit einer Kamera, damit du das Licht richtig setzen kannst und die Perspektive halt stimmt, dann ist das ein viel aufwendigerer Dreh und dann schaffst du halt viel weniger Minuten an dem Tag zu drehen, als wenn du jetzt im Studio bist, wo du nur einen Kasten hast, also wie im Theater eigentlich, und 3 Kameras parallel drehen können und dann nimmt die eine das Close-up ab, die andere ist halbnah und dann machst du einen Take und es ist alles so eingeleuchtet, dass du gleich 3 Einstellungen auf einmal hast. Dann musst du die ganze Szene eigentlich nur 5-mal laufen lassen, dann bist du durch. Also ich habe viel Technik gelernt.
Ich merke das schon. kommt das auch aus deiner Zeit jetzt als Drehbuchautorin, wo deine Drehbücher dann auch verfilmt wurden und du mit am Set warst? Hast du da auch viel Technik gelernt oder hast du als Schauspielerin mehr Technik gelernt, weil du mittendrin warst?
Ich glaube, ich habe als Schauspielerin viel mehr Technik gelernt, weil ich mittendrin war. Und ich habe auch gelernt, umzuswitchen halt ganz schnell. Auch zu wissen, okay, das Licht geht weg. Was machen wir? Wir schaffen das nicht mehr. Entweder haben wir noch einen Take, wir streichen die Szene, wir packen das andere noch mit rein, um irgendwie noch unseren Film retten zu können. Und du musst wahnsinnig viel improvisieren halt als Schauspielerin dann auch und manchmal auch so innovativ sein, dass du dem Regisseur auch was anbieten kannst, was ihm hilft oder ihr hilft, halt den Film nochmal fertig zu kriegen, weil wenn du merkst, irgendwie mir rennt die Zeit gerade davon, aber ich muss unbedingt noch diese Information unterbringen oder sie muss unbedingt noch ganz offensichtlich diese Geste machen, dass du dann als Schauspieler dich selber auch mit einbringen kannst und sagen kannst, weißt du was, ich habe eine Idee. Und dann ist es manchmal die zündende, rettende Idee, wo du merkst, oh ja, das ist gut, das ist sehr gut, okay. Und das weißt du halt als Drehbuchautor, wenn du nicht am Set gearbeitet hast, live, so intensiv und so dicht und mit den verschiedenen Gewerken. Und ich als Schauspielerin habe ja wirklich mit allen Gewerken zu tun gehabt oder habe zu tun mit denen.
Genau, also es ist ja, um das noch zu erklären, es ist ja dann Licht, Ton, ja, Regie, Maske, Kamera, alles.
Kostüm. Wo du auch genau weißt, irgendwie, wir können jetzt nur noch diesen einen Take machen, weil danach ist das Kostüm wieder am Arsch, muss wieder gewaschen werden, muss wieder getrocknet werden. Die Zeit haben wir nicht. Also, dass du genau weißt, irgendwie so, ich spiele jedem irgendwie zu und das hast du als Drehbuchautor, wenn du nie am Set so intensiv gearbeitet hast, nicht gelernt.
Darum ist es ja eigentlich von Vorteil, wenn Drehbuchautorinnen und Autoren selber schon vor der Kamera oder in diesem Prozess schon aktiv mit drin waren, oder?
Also ich arbeite sehr viel ja auch mit meinem Mann zusammen, Tobias Wiemann, Regisseur, der profitiert davon, der freut sich wahnsinnig. Also wenn ich für ihn schreibe und wir uns dann austauschen und häufig haben wir halt dann auch Standleitung, während er dreht.
Jette, das funktioniert hier so nicht. Jetzt haben sie da hinten ganz viele Kühe mit Glocken. Wir müssen das Set wechseln. Oder, Jette, es funktioniert nicht. Es regnet. Was machen wir? Oder
dann war dann auch so eine Situation wie, ja, der Schauspieler, der schafft das nicht, dort das so und so und so zu machen. Was machen wir? Und dann konnte ich halt umswitchen und sagen, okay, wir streichen das. Und das platzierst du dort. Und vielleicht funktioniert es, wenn du das dort machst. Und das Buch funktioniert trotzdem. Und die Geschichte funktioniert trotzdem. Und dann ist es schon ganz hilfreich, irgendwie da so diese Perspektive von, ich weiß ganz genau, in welcher Situation du jetzt gerade am Set bist. Das hilft sehr.
Ist das ein Geheimnis von euch beiden, warum schon eure Filme, also zwei dieser Filme auch schon hoch preisig dotiert wurden?
Ja, das kann sehr gut sein. Also ich glaube, was auf jeden Fall das Geheimnis, was man nicht ausplaudern darf, ist, dass wir diese enge Zusammenarbeit haben und dass wir uns so gut austauschen können. Dass ich auch weiß, welche Ästhetik mag er, den Kern der Geschichte und wie kann er das toll umsetzen oder was inspiriert ihn, das umzusetzen. Also da ist schon... Da ist diese enge Zusammenarbeit definitiv ein Geheimrezept von uns.
Und wenn man dann auch noch zwei Kinder hat, springen die dann da auch noch viel mit rum? Also am Set oder an der Standleitung hängend?
Ja, die Kleine hatte jetzt noch nicht unmittelbar die Chance.
Die kriegt sie echt bald.
Die kriegt sie bald. Obwohl, die war auch schon mit am Set. Also die mussten wir auch schon mitnehmen. Und dann hat Tobi sie betreut. Aber unser Sohn war mit da, durfte sich auch auf den Dolly setzen, quasi diesen Kamerawagen und das sehen und überhaupt. Und er fand das auch ganz klasse, bei Papa da hinten bei der Combo zu sitzen. Er durfte nur leider keine Knöpfe drücken. Das war richtig blöd. Aber nee, die kriegen das schon ganz viel mit. Und auch diesen Prozess von, was bedeutet es, wie lange arbeiten Mama und Papa eigentlich an so einem Film? Also vom Drehbuch schreiben, funktioniert die Finanzierung, funktioniert sie nicht, die Finanzierung, wie machen wir weiter? Bis hin zur Vorbereitung und zum Dreh letzten Endes und dann am Ende auch in der Postproduktion. Also unser Sohn war auch schon im Schnitt mit drin und durfte sich was angucken. Ist das jetzt so gut? Hast du das verstanden?
Ja. Genau, ihr macht ja vor allem auch Familienfilme quasi, ne? Also Filme, die Kinder und Erwachsene ansprechen und da Geschichten erzählen soll.
Ja.
Das heißt, da ist euer Dummy für, kann man das so verstehen?
Kann man das so verstehen?
Ist das FSK 10, 12, 9? Ja.
Es ist lustig, den letzten Film, den Tobi und ich gemeinsam gemacht haben, Der Pfad, den hat Mats noch gar nicht, also unser Sohn noch gar nicht ganz gesehen. Er sagt immer, ach, das meiste davon habe ich doch schon gesehen. Ich so, ja, aber du hast ihn ja noch nicht im Ganzen gesehen. Ja, und jetzt hat er demnächst halt auch eine Schulvorführung, wo der Film halt gezeigt wird. Und da wird das erste Mal sein, dass er den so richtig guckt. Aber er ist jetzt auch im perfekten Alter dafür. Also es ist wirklich mit 11 Jahren, finde ich, ist Der Pfad der optimale Film zu gucken, um eine Tür zu öffnen für Gespräche über, was bedeutet Krieg, was bedeutet Flucht und Vertreibung.
Freundschaft.
Freundschaft, natürlich Freundschaft und Liebe und Familie und Zusammenhalt, ne? Und Fantasie, der Film geht auch um Fantasie. Aber in erster Linie ist es auch echt für diese Zeit ein toller Film, um diese Tür für so ein Gespräch zu öffnen. Und Kinder kriegen so wahnsinnig viel mit. Die sind ja so, die haben ja solche Ohren, die kriegen alles mit.
Ob man will oder nicht.
Ja.
Wenn man sich jetzt Der Pfad anschaut, vom ersten Gedanken übers Drehbuch bis, dass er dann in den Kinos war, wie viele Jahre sind da vergangen? Pi mal Daumen, es muss nicht exakt sein.
Also ich weiß, dass Rüdiger Bertram, der ja auch den Jugendroman dazu geschrieben hat, schon 2013 die Idee für den Film hatte. Und er ist rausgekommen 2022. Ich kam 2017 dazu.
Also du hast Tobi. 5 Jahre habt ihr daran, an diesem Projekt gearbeitet. Mhm. Ich meine, ich finde, das vergessen auch viele Leute, was so Drehprojekte, also das merken wir immer wieder hier auch, wenn dann ein Fernsehfilm oder auch ein Kinofilm gezeigt wird und man denkt, ach Mensch, dann sehe ich ja den und der ist total aktuell, dann ist das schon 3 Jahre her, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler das gedreht haben und es sind schon wieder ganz, ganz anderen Projekten in der Regel. Und das ist natürlich eine ganz andere Zeitspanne als im Theater. Also im Theater ist ja auch vieles mit Vorlauf. Mhm. Also jetzt schon für die Saison 25, 26, aber das ist ja nichts im Vergleich zu einem Film. Ne?
Aber das liebe ich so am Theater. Das Theater darf so aktuell sein und so zum Greifen nah. Ne? Und auch an der Zeit jetzt. Also das Stück, was wir ja jetzt gerade bei euch spielen, Münchhausen, Freuds letzte Reise, ist so aktuell, wie es gerade nur sein kann. Ne? Also wenn wir über Fake News reden, über Wahrheit, über Lüge, über Krieg, über die Absurdität von Krieg auch. Und dass die Zeit, dass wir nicht mehr träumen und der Fantasie keinen freien Lauf mehr lassen, was schade ist.
Und wie wichtig das ist.
Super wichtig. Oh Gott, ich habe letztens auch eine Nachricht gelesen darüber, dass Kinderbücher jetzt mit KI-Bildern gemacht werden oder KI-Geschichten geschrieben werden. Und überhaupt, was erzählen wir unseren Kindern damit, wenn wir jetzt von einer KI halt Illustrationen für die machen lassen? Ist so, müssen die sich überhaupt noch anstrengen, selber zu zeichnen oder sich selber was auszudenken? Weil so eine künstliche Intelligenz kann es ja 1000-mal besser als ich. Also muss ich überhaupt noch malen und zeichnen?
Ich glaube, das ist in uns. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube, diese Lust, sich kreativ auszudrücken und etwas von sich preiszugeben, merkt man ja, ich merke das immer wieder, bei Menschen, die gar nichts mit Theater zu tun haben oder auch mit irgendwas Künstlerischem, aber so viele Menschen gibt es, die Gedichte schreiben für sich selber zu Hause. ganz alleine. Mhm. Oder die Tagebuch schreiben oder die in Chören singen oder in Vereinen singen oder also ich finde das immer wieder spannend zu sehen, wie viele Menschen sich kreativ ausleben, trotz all dem, was wir hier um uns herum haben als Alternative.
Ja.
Ich bin positiv.
100%ig davon überzeugt, dass Kinder haben das größte Potenzial überhaupt. Das sind Riesen. Wenn die nicht beschnitten werden in ihrem Potenzial, dann können die alles und alles werden. Das sollte man unbedingt fördern und fordern, dass die das machen können und dass sie das machen dürfen. Insofern finde ich ja auch immer, dass man mit Kindern häufig ins Theater gehen soll, weil das ist natürlich auch ein ganz anderer Anreiz, Welten zu eröffnen, anders als einen Film zu gucken oder in Fernsehen zu gehen. Wenn du ins Theater gehst, dann kämpfst du dagegen Drachen und erschaffst halt Welten in deinem Kopf. Die können alles. Und ja, ich glaube, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich damals als Kind sehr häufig und viel Zeit im Theater verbringen durfte. Aus nichts alles schaffen. Ja. Das war so toll.
Also ich bin da auch sehr, sehr dankbar, weil dein ganzer Weg dich ja zu der Schauspielerin gemacht hast, die du geworden bist. Und da kann ich ja nur sagen, grandios, muss ich mal ganz klar so sagen. Denn du spielst bei uns ja bei Münchhausen Münchhausen. Und ich muss gestehen, das allererste Mal, als ich das gesehen habe, dachte ich, jetzt wird das von einer Frau gespielt, okay, passt mal wieder so in die Zeit. Und du hast es geschafft, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, ob das ein Mann oder eine Frau ist, die das spielt, sondern ich habe Münchhausen gesehen. Mhm. Und ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ob Münchhausen jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Also ich habe einfach, bin ganz mitgenommen worden in diese Fantasiewelt, in diese Emotion und in diese Kraft. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich dieses Stück sehe, und man kann es irgendwie nicht häufig genug sehen, weil man andauernd was Neues findet, was Schönes, finde ich. Ich frage mich jedes Mal, wie macht Jütte das mit der Energie? Ich wäre fix und fertig, weil wenn man dich hier sprechen hört, so ganz sanft und ruhig und naja, einfach so wie du ja ansonsten bist, aber auf der Bühne, das ist ja der absolute Gegenteil. Das ist ja, die Energie wird ja geschossen bis in die letzte Reihe in den richtigen Szenen. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber so, das ist ja. Und da frage ich mich jedes Mal, und das ist jetzt die Frage nochmal an dich, woher nimmst du diese Kraft, jeden Abend so eine körperliche Leistung zu bringen?
Ich liebe das Spielen. Das ist es. Ich liebe es zu spielen. Und diese Reise mit Münchhausen zu machen, also es ist so,
das ist was. Du sprichst dann ja auch ganz anders.
Ich
spreche
ganz anders. Ich bin dann ganz anders. Also ich bin auch wer ganz anderes dann. Es war auch so lustig, als der Daniel Kraus mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte. Er hat mir ja gesagt, also ich habe hier noch dieses Stück Münchhausen oder Freuds letzte Reise. Hättest du Lust, dir das mal durchzulesen? Vielleicht könntest du ja mitspielen. Also ich so, ja, lese ich mir gerne durch. Welche Rolle denn? Münchhausen, natürlich den Münchhausen-Jütte. Ich so, okay, ja klar, natürlich den Münchhausen, ja. Das ist eine andere Rolle. Ne? Aber das ist, und dass es ein Mann ist, war mir ja auch Schnuppe. Also ich meine, auch auf der Schauspielschule habe ich schon Hamlet gespielt, ich habe Mowgli gespielt, es ist tatsächlich, und es ist so schön, dass du das sagst, es ist echt, und ich habe es häufig gehört, dass die Menschen gar nicht mehr drüber nachgedacht haben, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann auf der Bühne? Also natürlich werde ich häufig auch gefragt, warum sollte jetzt Münchhausen von einer Frau gespielt werden? Aber es ist so,
darum,
warum auch nicht? Außerdem ist es die größte Lüge schlechthin, die niemand anspricht.
Also, das stimmt, diese Metaebene habe ich noch gar nicht.
Noch eine Metaebene. Ja, aber die Energie hole ich einfach nur aus meiner Liebe zum Theater und dem Spielen. Das ist, ich bin auch manchmal darüber erstaunt, wie viel Kraft und Energie ich noch habe. Weil vor allen Dingen, ich habe ein 15 Monate altes Baby noch zu Hause oder Kleinkind jetzt zu Hause, was mich nachts auch noch um den Schlaf bringt. Also ich komme hierher, das Erste, was ich mache, ist ein Kaffee. Dann gehe ich in die Maske. Ja, ich liebe es. Und es ist herrlich, das zu spielen und dann auch noch solche tollen, großartigen Kollegen zu haben, wo es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, du so viel bekommst, dass es einfach auch leicht fällt, so viel zu geben. Markus und ich, unser ein studiertes Ballett dort liefern, das bringt große Freude.
Du schreibst selbst ja Drehbücher und räumst aber auch Drehbücher auf. Also das soll heißen, jemand ruft dich dann an und sagt dann, liebe Jütte, kannst du bitte 200.000 Euro aus dem Drehbuch herausschreiben? Und du filterst dann quasi die Essenz der Geschichte heraus und schmeißt sozusagen alles Überflüssige raus, was rausgeschmissen werden kann. Kannst du eigentlich auch im Privaten gut rausschmeißen und dich trennen?
Ui. oh Gott, kann ich mich im Privaten gut von Dingen trennen, von materialistischen Dingen total. Also es ist, da gibt es, glaube ich, nur eine Handvoll Sachen, die mir wirklich viel wert sind. Von Menschen, mit denen ich mich eng verbunden fühle, da muss schon wirklich was Schlimmes passieren, dass ich mich von denen trennen möchte. Und ansonsten, glaube ich, funktioniert es immer von alleine, dieses seinen Weg gehen, dorthin gehen, dahin gehen. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, sehr manchmal vielleicht auch ein bisschen sehr mathematisch, nicht berechnend, aber sehr, ich denke dann so, erst müssen wir das machen, dann müssen wir das machen, dann müssen wir dorthin und bevor wir das machen können, können wir erst überhaupt das machen.
Also analytisch.
Also sehr analytisch, ja. Also ich habe ja auch sogar noch mal Philosophie studiert und im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen da, Kommilitonen, habe ich diese analytische Philosophie, also formale Logik, total gefeiert. Es hat total Spaß gebracht. Und alle sagen so, das ist wie Mathe, das ist voll blöd. Ich so, ja, aber es macht alles Sinn. Und deswegen war es für mich so, oh. Genau, und insofern, ja klar, natürlich, also dieses Aussortieren, oder gucken, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin, sagen wir es mal eher so, ne? Welchen Weg schlage ich ein, das fällt mir relativ leicht, glaube ich. Wenn man das so sagen kann. Ich glaube, es gibt dann keine Alternative. So.
Für dich in dem Moment.
Ja.
Zumindest nicht.
Ja.
Dann hoffe ich, dass du immer weiterhin die richtigen Wege einschlägst und vor allem, dass der Weg dich dann auch irgendwann wieder zu uns führt.
Oh ja.
Unbedingt. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir. Ich danke euch. Vielen lieben Dank.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.